Wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest. Wir wollen auch diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes beginnen. Heute Morgen hat uns im Losungsbüchlein schon das Wort gegrüßt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir wollen miteinander, auch wenn es etwas kühl ist, das schöne Sommerlied singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 371. Wir singen die ersten beiden Verse und dann die Verse 7 und 8. Wir wollen beten. Du ewiger Gott, unser Herr, wir wollen an diesem Morgen aus dem Herzen dir den Dank so darbringen, weil wir nur bewegt dir danken können für all das Gute, das du uns schenkst. Wir wollen an diesem Morgen dich anbeten als den Schöpfer unseres Lebens. Du hast uns getragen bis heute, du hast unser Leben erhalten und du schenkst uns so viel Gutes. Und wir sehen deine Größe auch in der Welt, die uns umgibt, in all dem, was wir erleben im Lauf der Geschichte und wollen dich anbeten als unseren Erlöser, weil dein Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und weil wir heute jetzt vor dir Vergebung erlangen können, weil du uns, auch uns völlig neu schaffen kannst durch deinen Heiligen Geist. Und das erbitten wir auch für diesen Gottesdienst, dass du uns in der Tiefe unseres Wesens, unserer Gedanken und Sinne veränderst und neu machst, dass dein guter Heiliger Geist in unserem Leben bleibende Frucht wirkt. Wir wollen dir in der Stille jetzt all das sagen, was uns wichtig ist und bewegt. Wir beten in der Stille. Herr, du bist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Dieses Wort, das unsere harten Herzen zerbricht, wollen wir auch jetzt hören. Und ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, von Vers 3 bis Vers 14. Es hat sicher jeder von Ihnen sich auch schon Gedanken gemacht, wie er sich denn das vorstellen soll mit der Dreieinigkeit Gottes. Das können Sie bleiben lassen, weil unsere Gedanken den ewigen Gott nicht fassen können. Aber sie können im Wort Gottes es nachlesen, wie es anbetend im Lobpreis bekannt wird. Gott, der Schöpfer, der Erlöser und der Geist Gottes, der uns im Glauben festmacht und der unser Leben verändert. Und ich lese es hier, wie es Paulus im Epheserbrief beschreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe, und hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, das ist in Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit, denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf den Messias, auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, oder man kann sagen, das Angeld, die erste fassbare Gabe aus der ewigen Welt zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Darüber wollen wir danken und loben mit dem Lied 188. Nun lob mein Seel den Herrn, 188, die Verse 1 bis 4. Wir wollen heute mit einer Reihenpredigt beginnen über das Leben Abrahams. Wir beginnen heute mit 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abram: Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Herr, jetzt mach du auch aus unserem Leben deine Segensgeschichte. Amen. Normalerweise laufen ja solche Geschichten ganz anders ab. Ich erinnere mich, wie ich mal mit einem jungen Mann aus unseren Jugendgruppen sprach. Ich habe ihn einige Zeit beobachtet. Und dann wage ich es nach einer Veranstaltung, ihn anzusprechen und sage: Du, wie kommst du eigentlich in deinem Leben mit Gott zurecht? Und dann guckt er mich so an. Er weiß nicht so richtig, ob er auspacken darf, wie es ihm ums Herz ist. Und dann sagt er: Ich brauche doch Gott gar nicht. Ich komme doch ganz gut allein zurecht. Und wie er vor mir stand, ein sportlicher junger Mann, ein Überflieger, dem in der Schule alles zufällt. Und dann sagt er: Vielleicht rede ich mal anders, wenn ich alt bin oder wenn ich krank werde oder wenn sonst ein Problem auftaucht, aber Sie verstehen das sicher. Ich brauche das eigentlich nicht. Ich höre zu, aber für mich ist das nicht richtig. Und ich habe mich gefreut, dass ein junger Mann den Mut hat, das auszusprechen, was jeder von uns ja auch schon gedacht hat. Wo brauche ich denn Gott? Wir haben unsere Lebensziele uns gesteckt, wir haben unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, wir haben unseren Willen. Und jetzt packen wir entschlossen alles an. Sicher, hier und da, da brauchen wir noch von Gott einige Unterstützung. Und wenn es nur die Absicherung ist, dass wir Gott bitten, dass er uns bewahre und behüte. Bei Abraham war es ja völlig anders. Gott sprach zu Abraham. Das war das Erste. Begann einfach damit, dass Gott ihn anredete, überrumpelte. Dass Gott ihn vor sich stellte. Und ich meine, anders beginnt auch nicht eine Geschichte mit Gott. Die fängt nicht an, dass irgendeiner etwas von Gott will, sondern dass Gott was von uns will. Dass Gott uns zur Rede stellt und dass Gott uns ruft und uns fragt. Ich habe heute das Thema gegeben: Wie erkennt man denn Gottes Ruf? Zuerst, es ist ein bezwingendes Befehlswort. Ich möchte zuerst noch ein wenig stehen bleiben mit Ihnen bei dem Abraham, der da in Ur in Chaldea lebte. Er muss ja damals jung verheiratet gewesen sein, und es war eine glückliche Ehe. Abraham lebte in seinem Beruf, er ging in seinen Aufgaben auf. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube, Abraham fehlte nichts. Er war glücklich, er war befriedigt, gut, er hatte seinen täglichen Ärger, er hatte seine Sorgen, seine Arbeit. Es geht ja nicht alles so leicht von der Hand. Und dann sprach Gott, und dann sprach Gott. Das Besondere, wenn Gott redet, ist ja nicht bloß, dass da irgendwelche Worte an uns erklingen, steht in der Bibel, und der Herr sprach. An was erkennt man denn das? Plötzlich versteht man, es gibt nur einen, der die Autorität hat über mein Leben. nur einen, der etwas über mich bestimmen kann. Nicht ich, sondern der ewige und heilige Gott, vor dem ich stehe. Dieses Wort, das Gott spricht, das redet ja in die Existenz des Abraham, in sein Wesen, in seine Gedanken, in seine Persönlichkeit hinein. Und sagen wir da gerne, ich würde auch mal lieben gerne so die Stimme Gottes vernehmen können. Und ich sage Ihnen, es ist keiner hier, zu dem Gott nicht so gesprochen hat, indem er ihn ganz tief in der Mitte des Herzens und Gewissens getroffen hat. Es mögen oft auch äußere Umstände gewesen sein, wo wir plötzlich einmal begriffen haben, was ist das in meinem Leben? Ich bin nur wie eine verwelkende Blume. Der Wind geht über mein Leben hinweg und dann ist mein Leben ausgelöscht. Und Gott ruft mich. Ich habe neulich bei der Konfirmation gedacht, unsere Konfirmanden ahnen etwas von dem Reden Gottes. Es mag bloß sein, dass man vielleicht sich dagegen panzert und das abwehrt und sagt, ich will nichts. Ich will das nicht gelten lassen. Nicht, weil man Gott nicht hört, nicht, weil man dieses bezwingende Befehlen Gottes nicht vernehmen würde, sondern das ist ja immer eine Frage meines Gehorchens. Will ich hören? Will ich das tun? Will ich Gott Raum geben in meinem Leben? Möchte ich ihm Zugang zu mir geben? Oder möchte ich jetzt einfach über mein Leben selber verfügen? Es wird sicher in diesen Tagen wenige Leute geben, die Gott leugnen. Das wäre ja töricht. Wer will denn Gott leugnen, dass es einen Gott gibt? Aber dass wir bis weit hinein in unser christliches Leben diesem bezwingenden Befehlswort Gottes uns verschließen, das ist eine Tatsache. Wir wollen ihm nicht gehorchen, wir wollen ihm nicht folgen. Wenn Gott diesem Abraham sagte, gehe aus, lass los, verlass deine Freundschaft. Dieses Wort war weder einleuchtend noch verständlich. Es war nicht klar, was Gott damit wollte und warum das an ihn so erklang. Und es mag sein, wenn Gott zu uns redet, dass wir nicht wissen, was das soll. Wir sind beunruhigt und im Fragen. Es ist auch nie so, dass wir das Wort Gottes, das wir in der Bibel hören, verstehen und begreifen. Es mag immer wieder so sein, dass uns die Ohren gellen von dem, was wir hören. Doch war immer dies so, dass Gott einen Abraham herausnahm und damit fing die Geschichte Gottes mit einem Menschen an. Er führte ihn in die Stille. Höre, was ich dir sagen will. Und er macht einen Abraham ganz einsam. Lass mal deine Freunde und deinen Beruf und deine Aufgaben und deine Ziele und deine Verpflichtungen. Und dann spricht Gott an diesem Dreieinigkeitsfest auch heute nicht anders als bei Abraham. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich wollte jetzt in diesem Gottesdienst, dass Sie auf einmal merken, das, was Sie bisher beschäftigt hat, mit Geldfragen und Wirtschaftsproblemen und Zweifeln und Nöten und Gedanken, die Sie umgetrieben haben, das ist jetzt gar nicht das, was Gott will. Gott will zum ersten Mal mit mir darüber reden, wer eigentlich in meinem Leben das Sagen hat, wer das bestimmen soll. Das Kapitel davor war ja erzählt, wie die große Völkerwelt entsteht und wie sie ein Bauwerk des rasanten technischen Fortschritts in Babel errichten, wie sie sich einen Namen machen, der über alle Namen ist. Und dann zerfallen sie in ihre Sprachen und sie verstehen einander nicht mehr. Und Gott wendet sich von der Völkerwelt ab. Das mag in unseren Tagen geschehen, dass diese Welt viel aufzuweisen hat an großen Errungenschaften, an Leistungen, an Großem, was geschieht. Und doch fängt die Gottesgeschichte da an, wo ein Mensch hört. Er sagt, ich will hören, wie ein Jünger hört. Herr, mein Gott, was hast du mir zu sagen? Ich will nur hören, was du heute mir befiehlst. Ich will stille sein und auf
dein Wort lauschen und ich will zur Verfügung sein für dich.
Wenn man etwas an Abraham rühmen kann, dann kann man nur das rühmen. Er war einer, der hört und der sich unter die Autorität des lebendigen, ewigen Gottes beugt. Und wenn wir das heute vergleichen mit unserer Christenheit, mit unserem eigenen billigen Christentum der Sprüche und der frommen Worte, da muss man schon fragen, was ist denn das bei uns heute, wo wir so viel reden und reden und reden, wo wir immer allein sind mit unseren Problemen, die wir Gott vorlegen und sagen, Herr, dies und jenes und das verstehe ich nicht, noch was. Und das fehlt das eine Wort. Mich hat heute schon das Lied des Chores getroffen. Der Herr ist mein Hirte. Und dann wird mir nichts mangeln, wenn er, der Herr, in meinem Leben die Autorität ist, der Herr, der gebietet, der allein das Sagen hat. Und wenn ich dann die Geschicke meines Lebens vertrauensvoll in seine Hand lege, dann kann ich unbesorgt sein, bezwingende Autorität, bezwingendes Befehlswort. Wie erkennt man Gottes Ruf? Das erkennt man nicht an äußeren Dingen. Das mag sein beim Bibellesen, beim Hören in einer Versammlung. Plötzlich merkt man, das ist der Herr, der zu mir redet, der mich trifft, der mich sucht. Und das hat Jesus auch genauso deutlich klargelegt, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst. Lass mal du dein Ich. Und komm und folge mir nach. Geh mit mir. Zum Glauben geht kein anderer Weg, als dass man Gott die Ehre gibt. Und hört mit einem gehorsamen Herz, wie ein Jünger hört. Folge mir nach. Etwas Zweites, woran man den Ruf Gottes erkennt, mehr als wir begreifen und verstehen. Mehr als wir begreifen und verstehen. Ja, ist das, was Gott anbietet. Vielleicht ist das ein besonderes Missverständnis unserer Tage. Wir leben alle so ich-bezogen. Und wenn wir anfangen, vom Glauben zu reden, dann fangen wir immer an, ich stelle mir vor, ich meine und meine Gedanken und ich fühle und ich denke. Gar nicht wichtig, was ich meine. Es ist wichtig, was Gott meint. Wer sind wir? Der Herr redet. Und vergleichen Sie das noch einmal in Abraham. Wer war er denn? Ein kleiner Beduinenscheich. Er war nicht der große Architekt des Bauwerks von Babel. Er war nicht der Bauingenieur, der das mit seinen mathematischen Formeln durchrechnen konnte. Er war Viehhirte. Und er wurde zu einem Vater aller Glaubenden, zu einem Vorbild durch die Jahrtausende für viele. Ich will dir einen großen Namen machen. Nun sagen wir so bescheiden, wir wollen ja gar nichts Großes. Doch Gott will etwas Großes aus unserem Leben machen. Keiner soll ein Unbedeutender bleiben. Gott hat einen Plan. Unser Leben ist kostbar, wertvoll und wichtig. Jeder wird von Gott für würdig angesehen, dass Gott etwas Großes aus ihm machen will. Darum bietet Gott dem Abraham Großes an. Ich will etwas aus deinem Leben machen. Wir haben ja am kommenden Donnerstag die Ludwig-Hofacker-Konferenz mit dem Thema Jesus nachfolgen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich gelingt. Wir hören ja alles so schwer, aber darum jetzt schon zur Einstimmung soll uns das wichtig werden. Gerade wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann denken wir an die vielen Opfer, an den Verzicht. Da muss man Liebgewordenes aufgeben, da muss man sündige Neigungen loslassen und da muss man mit Jesus den engen Weg gehen, durch die enge Pforte hindurch. Und so hat sich das Bild immer wieder bei uns festgesetzt, als ob das ein armer Weg wäre, ein Weg des Verzichtes, ein Asketenweg,
Ach, die anderen Menschen, die ohne Gott leben, die haben doch die Fülle. Und die armen Leute, die mit Jesus gehen, die gehen den mickrigen kleinen Weg. Und genau das Gegenteil ist richtig. Wer mit Jesus geht, hat doch das Leben. Ist mit nichts aufzuwiegen. Das ist mein zweiter Punkt. Das, was Gott anbietet, ist doch viel, viel größer, als was die Welt bieten kann. Wo wollen Sie denn das je noch finden können in der Welt? Und wenn Sie die ganzen Karriereleitern erklimmen, wenn Sie den Ruhm der Menschen der Welt hätten, ist das doch nicht aufzuwiegen mit allem, was die Welt bieten kann. Wenn Gott einem Abraham sagt, ich will mit dir sein, ich will mit dir sein. Das ist eine Willenserklärung Gottes. Ich will mit dir sein. Es mag vielleicht, bevor wir Gott kennen, uns doch gar kein erstrebenswertes Ziel sein. Wir haben Furcht vor Gott, wir verstecken uns vor Gott und laufen vor ihm weg. Aber wenn wir einmal in seine Vatergüte hineingeblickt haben, seine überwältigende Freundlichkeit erfahren haben, wissen wir, was es ist? Wenn Gott in das Leben eines kleinen Beduinenscheiches hineintritt, wenn Gott unser Leben benutzt, ob das unsere jungen Leute sind, die zur Schule gehen oder an der Uni sind oder bei uns, den Müttern oder bei ihnen im Beruf, wo sie stecken. Wenn Gott sagt, ich will mit dir sein, nicht bloß als Schutz vor Gefahr. Ich will mit dir sein in den schwierigen Gesprächen, die du führst, in deinen Berufsentscheidungen. Ich will mit dir sein in deinen Gedanken. Ich will mit dir sein in deinem Herzen wohnen. Ich will mit dir sein. Wenn der Abraham damals all das aufgibt, was er in Ur, in Chaldäa hat, in seiner Familie, in seiner Freundschaft, in seinem Bekanntenkreis, sein Haus, sein Bürgerrecht in Ur, das war ja damals sehr viel. Er war ja nachher ein heimatloser Ausländer. Und er wirft das in eine Waagschale, hat es ihn nie gereut. Hat es ihn nie gereut, dass er das eine gewählt hat. Ich will mit dir sein, spricht der Herr. Ich will mein Leben an Gott binden. Und Gott hat einen Willen. Weil wir das heute in unserer christlichen Verkündigung oft so primitiv darstellen und so verkürzen. Ich fühle mich da auch immer wieder schuldig, dass wir ein Christentum so verkündigen, wie es dem Menschen süffig eingeht. Wie Menschen sagen, ja, ich will auch vielleicht noch offen sein für Gott, ich will was akzeptieren. Nein, ich habe das Glück nur, wenn ich meinen Willen kreuzigen lasse vom Willen Gottes. Und Gott hat einen heiligen Willen. Nur wenn der Wille Gottes mein Leben bestimmt, nur wenn ich mich bedingungslos unterordnen kann, habe ich die Freude. Und das hat ja einen Abraham frei gemacht. Er war nicht mehr abhängig vom Urteil der Leute. Was die oder jene zu ihm sagen oder meinen, er hat königlich frei gelebt, nur gefragt, Herr, was willst du? Er hat warten können auf die Befehle Gottes. Er hat die Führung Gottes gehabt. Er ging seinen Weg schnurstracks. Er blickte nicht zurück. Ist auch bei der Jesus-Nachfolge wichtig, dass man nicht zurückblickt, wie war das früher, sondern er weiß, jetzt habe ich einen Weg gewählt, der mich reich macht. Wir hatten vor Jahren hier in Stuttgart eine große Jugendversammlung und damals sprach Evangelist Paul-Walter Schäfer und mich hat in der ganzen großen Versammlung ein Wort getroffen, wie dieser Paul-Walter Schäfer in einer Offenheit sagte, ich habe 10 Jahre meines Lebens vergeudet. Das war der Punkt, wo ich zum ersten Mal begriffen habe, Gott ruft mich. Und erst 6, 10 Jahre später sagte ich ja. Und diese 10 Jahre, die werden mir heute so bitter, weil sie leere Jahre waren, vergeudete Jahre. Er ist als junger Mensch dem nachgelaufen, was ihm wichtig war, seinen Wünschen und Launen und Begierden. Bis er gemerkt hat, es gibt nur eins, was lohnend ist, wenn der Wille Gottes mich bestimmt. Und jetzt, wenn Sie das über alle Ihre Entscheidungen sagen, Herr, du sollst mich regieren, du sollst mich bestimmen, dein Wille ist der Beste. Ich will doch nicht mehr mir selber gehören, ich will mich dir verschreiben, nicht weil ich ein Opfer bringe, sondern weil es mich glücklich macht. Wie soll ich denn glücklich werden können, anders als in deinem Willen Dein Wille geschehe, Herr. Und noch das Letzte, er steht auf festem Grund. Er steht auf festem Grund. Wie doch in unseren Tagen ist das Kennzeichen, dass die meisten Leute sagen, sie seien im Glauben eigentlich schwankend. Sei nicht so sicher, sie stehen im Zweifel. Wer kennt das nicht? Wir stehen alle im Zweifel. Wir sind angefochten, Tag für Tag. Das kommt davon her, dass wir mit unseren Gedanken wenig erfassen können. Uns hat noch nie einen Menschen gegeben, der die Dreieinigkeit Gottes mit seinen Gedanken und mit seiner Philosophie hat begreifen können. Wie sollen wir Menschen das mit dem kleinen Hirn schaffen? Unser Glaube wäre auf Sand gebaut, wenn er nur auf unsere Glaubensüberlegungen zurückgehen würde. Aber es war ja bei Abraham völlig anders. Ich mache gerade da weiter, wo er sich dem Willen Gottes verschreibt. Und dann sagt Gott, ich will dich segnen. Ich will dich segnen. Was heißt denn Segen? Wir wissen das ja nicht mehr so richtig, weil wir das inflationär missbrauchen mit herzlichen Segenswünschen und überall wird das mit dem Segen so belanglos gemacht. Das heißt doch, dass Gott einen groß macht, einen preisen will. Dort ist ein namenloser Mensch, Abraham war einer unter vielen, herausgegriffen worden. Und Gott sagt, ich will dich groß machen, ich will dich segnen, ich will dich preisen. Wenn Gott solche Pläne über uns hat. Ich fühle mich oft erinnert an den jungen Mann, der mir da so freimütig sagt, ich brauche Gott nicht. Wir sind manchmal so arg genügsam. Uns genügt unser kleines Leben, morgens zur Arbeit wetzen, Vesperbrot unterm Arm, abends heim und Fernseher an und Fußballspiel und wieder heim und ins Bett und weiter. Was ist dein Leben? Und wenn Gott sagt, du, hör her, lass mich Herr deines Lebens sein. Ich will etwas aus dir machen. Ich will dich segnen. Und dieser Segen ist ja auch, und das sehen wir in der ganzen Abrahamsgeschichte, wir werden das noch verfolgen, etwas Fassbares. Er zieht durch diese karge Steppenwüste, die gestern wieder Temperaturen von weit über 44 Grad hatte, und zieht hindurch als einer, der doch nie Mangel an Wasser hat, weil der Herr da ist, der ihn segnet. Dessen Herden wachsen, obwohl eigentlich gar keine grünen Pflanzen da sind. Der Herr ist da, der segnet. Der Herr ist da, der ihm aushilft in aller Not. Der Herr ist da, der segnet. Wir brauchen doch keine materiellen Güter. Dass wir alle auch so angesteckt sind in diesen Zeiten, als ob es nur um Gesundheit und um mehr Geld ging und um mehr. Wir brauchen die segnenden Hände Gottes. Da war es nachher ein Nachfahre Abrahams, der wegen einer Schüssel Suppe den Segen verspielt. Und es mag sein, dass heute einer im Gottesdienst sitzt, der nur wegen einer sündigen Liebesbeziehung den Segen Gottes verliert, wegen unrechtem Geld in seiner Tasche den Segen Gottes verspielt, der wegen einem Streit, in dem er Recht behalten will, den Segen verspielt. Ich möchte doch den Segen Gottes nicht verlieren. Wenn Gott den Abraham herausgreift, ich will dich segnen, dann kommt doch alles darauf an, dieses Größte zu fassen, lass dich segnen. Und du sollst ein Segen sein, dass ich von diesem Segen weitergeben kann in eine fluchbeladene Welt. Weitergeben kann zu Menschen, die mich hassen und die Böses über mich reden, dass ich weiter sagen kann von der Liebe und Güte Gottes und Menschen das spüren lassen kann. Wie reich war dieser Abraham? Und das, was er damals ergriffen hat, hat ausgestrahlt in die Weite seines Lebens. Und was wäre gewesen, wenn damals Abraham das auf die lange Bank geschoben hätte? So eine lange Diskussion, ob man in unserer Kirche zur Entscheidung rufen soll. Man muss zur Entscheidung rufen. Weil Gott zur Entscheidung ruft. Ich will. Weil Gott Menschen ruft, willst du? Abraham kann Nein sagen, kann es auf die lange Bank schieben. Oder er kann sagen, ich will dich, Herr. Und ich will mein Leben an dich binden. Du sollst mein Herr sein, mein Herr und mein Gott. Ich will mich ganz an dich binden. Amen. Und singen wir das Lied 500. Wir singen die ersten vier Verse. 500, nicht der Anfang, nur das Ende, krönt des Christen Glaubensstreit. Wir wollen beten. Du bist allein Herr und Gott. Und wir können nur traurig davon sprechen, wie wenig wir dir Raum geben und wie schwach dieses Fünklein des Glaubens oft brennt. Da danken wir dir für dein Reden, dass dein Wort auch immer wieder unser Gewissen und unser Herz trifft. Herr, vergib uns unsere Trägheit, mit der wir immer wieder den Gehorsam in konkreten Entscheidungen verweigern. Und wir bringen dir auch all die Nöte unseres täglichen Lebens, wo wir so oft nach eigenem Gutdünken handeln und dich nicht Herrn sein lassen. Herr, korrigiere du uns und lass uns keine Ruhe mehr, bis wir in dir Frieden finden und bis wir auch unser Leben vor dir in Ordnung gebracht haben. Mach du uns zu Menschen deines Segens, dass man es bis in alle täglichen Arbeiten hinein merken kann, dass du mit uns bist, dass du uns erfüllst und dass du uns deine Gedanken gibst. Bewahre uns doch davor, dass wir nur fromme Worte machen und dass wir nicht das leben, was allein du wirken kannst durch uns. Und belebe auch deine ganze Christenheit. Es sind so viele Menschen abgestoßen durch dieses fromme Geschwätz, wo Menschen dieser Welt doch nach deiner Macht und Größe hungern und verlangen und Zeichen deiner Macht sehen wollen. Gib doch wieder Erneuerung und Umkehr in deiner Gemeinde, dass wir uns öffnen für dich und du allein Herr bist. Auch in all den verschiedenen Kirchen, dass es nicht um den Namen unserer Konfessionen geht, sondern allein um dich und um dein bezwingendes Befehlswort, dass wir allein dir nachfolgen und nicht Menschen. Wir möchten auch für die Fürbitte tun, die jetzt nicht unter uns sein können, die Kranken. Du kennst sie alle mit ihren Schmerzen und Nöten, die Alten, die Leidenden. Du kennst auch die vielen, die sich von dir abgewandt haben. Rufe sie zu dir zurück. Und erbarm du dich unseres Volkes. Du hast unser Volk so gesegnet durch die Jahrhunderte hindurch und immer wieder Erweckung und Aufbrüche geschenkt. Gib du dies auch heute, dass Menschen zum Glauben an dich kommen, auch in unserer Stadt. Und wir bitten dich besonders für die Menschen, die uns anvertraut sind, in unseren Familien, die in unserer Nähe wohnen, dass wir ihnen doch deine Größe und Macht bezeugen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch von Geh aus mein Herz, den 14. Vers von Nummer 371. Vor 14 Tagen rausgesucht habe, habe ich gedacht, jetzt so schön, dass ich sie zum Picknick einladen darf. Aber es stand ja deutlich in unserem Notizenzettel, dass es nur bei warmer sommerlicher Witterung möglich ist. Wir hoffen dann, dass in 14 Tagen es möglich sein kann. Sie haben den Notizenzettel. Am nächsten Sonntag haben wir eine Missionsmatinee. Während ich den zweiten Gottesdienst halte, wird Gunter Kiene erzählen, was gegenwärtig in Südäthiopien geschieht. Da ist ein Aufbruch ohnegleichen, überfüllte Bibelschulen, wie in diesen Stämmen Menschen zum Glauben kommen, auch bewegend, wie gerade in dieser Zeit, als Gunter Kiene drüben war, in Addis Abeba die marxistischen Säulenheiligen abgesägt wurden, und die Postamente nun leer stehen, freuen uns. Er hat einen Fotografen bei sich gehabt, den Fritz Fankhauser. Und wir hoffen auch, dass wir einige der Fritz Fankhauser-Bilder sehen werden aus Äthiopien. Ich möchte dann nach dem zweiten Gottesdienst noch einige kurze Eindrücke aus meiner Februarreise in Westafrika erzählen. Damals hat sich dieses schreckliche Massaker von Liberia schon abgezeichnet. Ich bin nur zwischengelandet in Monrovia. Aber auch in diesen umliegenden Ländern, besonders in Guinea, sieht es nicht viel besser aus. In Sierra Leone, wo jetzt diese Flüchtlinge hinströmen, will ich Ihnen ein paar Eindrücke von der Christenheit dort geben und ihren Nöten, aber auch den Möglichkeiten der Hilfe, die wir dort haben. Und dann lade ich Sie im nächsten Sonntag auch ein, dass Sie dann zum Essen da bleiben. Das ist ja immer schön, die Gemeinschaft, die wir haben. Und um 1 Uhr ist dann alles abgeschlossen. Am Dienstag ist Bibeltraining und am Donnerstag ist die Hofacker-Konferenz. Nehmen Sie hinten die Programme mit, wenn Sie es noch nicht haben. Auch, dass Sie es noch einzeln weitergeben. Die Hofacker-Konferenz ist keine Evangelisation, es ist eine Glaubenskonferenz, also für Leute, die Christen sein wollen, aber die in die Vertiefung führt. Es ist immer wieder schön, wie Sie auch Aufgaben mittragen. Ich glaube, dass die Nöte in der Welt heute die bedrängendsten sind. Wir haben in unserem Land durch den großen Wohlstand ein Sozialsystem, das doch Erstaunliches leistet. Wir sehen das an vielen Auswirkungen. Aber wenn wir hinaussehen in die Welt, dann sehen wir unvorstellbare Not. Wir haben diesmal es gewagt mit unserem Bus, obwohl auch unsere Gruppe mit Steinen beworfen wurde, nach Bethlehem zu fahren und sind dort in dieses House of Hope, in dieses Haus der Hoffnung gegangen, in dieses Blindenheim, das die blinde May Ladak, die jetzt 84-jährig ist, gegründet hat. Und sie hat uns kurz erzählt, was sie bewegt. Sie lässt die Kinder, die blinden Kinder aus den palästinensischen Flüchtlingslagern abholen, soweit sie dort überhaupt jetzt in dem gegenwärtigen schweren Krisenzustand noch abgeholt werden können. Auch geistig behinderte Kinder sind über 70 Kinder und auch Erwachsene, die dort Aufnahme finden. Und sie sagt, sie möchte nicht bloß, dass die einen Beruf lernen und ein Handwerk, sondern dass sie von der Liebe Jesu etwas hören. Das hat uns sehr beeindruckt. Und wir haben auch die Werkstätten gesehen, wo mit Hilfe von Hilfe für Brüder nun eine Schreinerwerkstatt für Blinde aufgebaut wird. Aber da fehlt jetzt noch ein ganzer Teil, dass diese Werkstatt bald die Arbeit aufnehmen kann und Blinde da ausgebildet werden können, damit sie sich selbst ihren Lebensunterhalt verdienen können. In Bethlehem, der Davidstadt und der Stadt der Geburt Jesu, ein Zeichen der Liebe Jesu. Und jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.